Jesus, du hast uns ein wunderbares Gebet gelehrt. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dein Reich komme. Ich denke, wir sind alle hier, weil wir eine Sehnsucht haben in uns, dass Gottes Reich kommt. Stimmt das? Amen. Wir haben eine Sehnsucht, dass sein Reich durchbricht. Viele reden seit Jahren oder Jahrzehnten von einer kommenden Erweckung, von Durchbrüchen, und manchmal sind wir es müde geworden, das noch zu hören. Aber ich sage dir eins, es kommt. Es ist das Amen schon wesentlich verhaltener. Ich bin dir, Andreas und Katrin, euch beiden sehr dankbar und eurer Gemeinde, dass ihr den Mut habt, diesen Begriff überhaupt noch auf ein Roll-up da zu schreiben. Apostolische Konferenz, das ist sehr provozierend. Aber es hat es in sich mit der Bibel, die ist manchmal provozierend. Habt ihr das schon gemerkt? Zum Beispiel die Botschaft vom Kreuz ist eine totale Provokation. Den einen eine Torheit und den anderen eine Kraft zur Erlösung. Ist doch provozierend. Provozierend heißt ja herausrufen, provocare. Gott ruft heraus und wir leben in einer Zeit, wo Gott sein Volk herausruft, auch in diesem alten Europa, in unserer Schweiz. Und das freut mich und es knistert an allen Ecken und Enden. Merkt ihr das? Überall. Es gibt Gemeinden, die über Jahrzehnte traditionell unterwegs sind und die merken, es geht so nicht weiter. Gott ruft. Es gibt ganz neue Gefäße. Vorhin habe ich mit Jonas gesprochen. Wo bist du? Da hinten. Das hat mich so begeistert. Wenn ihr mal 5 Minuten habt, geht auf ihn zu. Das ist Ausdruck vom Knistern, vom hereinbrechenden Gottesreich, und man könnte viele, viele andere Beispiele nennen. Viele von uns haben miterlebt, wie etwa vor 30 Jahren Gott den prophetischen Dienst ganz neu angestoßen hat in unserem Land. Erinnert ihr euch, also man müsste älter als 30 sein, damit man sich erinnern kann. Gibt es Leute, die sich da erinnern? Das Prophetische. Versteht ihr, heute ist das normal, dass man Worship hat. Das war damals nicht so. Es gab in vielen Gemeinden Diskussionen, ob ein Schlagzeug überhaupt etwas mit dem Heiligen Geist zu tun haben kann. Echt? Echt? Und dass man da so 3 Lieder nacheinander singt und noch aufsteht und die Hände so hält, was hat das mit dem Heiligen Geist zu tun? Das ist, diese Lobpreisbewegung ist Ausdruck einer Freisetzung des prophetischen Geistes, weil Lobpreis und Prophetie sind ganz, ganz eng beieinander. Gott hat angefangen auf neue Art und Weise, auch in unserem Land, sich zu offenbaren. Es sind nicht Offenbarungen, die über das biblische Wort hinausgehen. Es sind Offenbarungen, die uns noch einmal klar vor Augen führen, was da steht in diesem Evangelium. Und wir leben jetzt in einer Zeit, wo Und es ist nicht mein Begriff, es hat Peter Wagner das schon vor 30 Jahren an einer Konferenz gesagt, wir auf eine apostolisch-prophetische Reformation zugehen. Und ich empfinde, es hat längstens angefangen und diese Konferenz ist Ausdruck davon. Aber was ist apostolisch? Du hast das ganz genial angestoßen, Andreas, und ich will das nicht in dem Sinn vertiefen, dass ich die Begrifflichkeit nochmal aufnehme, sondern ich möchte das füllen mit einem Teilaspekt und Franz wird es auch füllen mit einem anderen Aspekt und dann merken wir plötzlich, wow, das ist so normal, entspannend, freisetzend und ich denke nicht, dass jemand da ist, der die prophetische Bewegung heute als etwas Negatives wahrnimmt. Wer von euch hat schon mal ein prophetisches Wort erhalten, das ihn, sie aufgebaut hat? Gibt es jemanden? Schon, oder? Ein Wort, da ist jemand auf dich zugekommen, hatte ein Wort für dich und du merkst, wow, das spricht zutiefst in mein Leben hinein und baut auf. Aber vor 30 Jahren, als das anfing, da hieß es, pass auf, du weißt nicht, wessen Geistes Kind das ist. Und heute geht es ganz ähnlich mit dem Apostolischen, was soll jetzt das? Und die Konferenz und auch unser Netzwerk, wo wir da miteinander unterwegs sind, das ist ein Ringen darum, auch um Weisheit, dass wir Gottes Spur erkennen und dass das freigesetzt wird. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass wenn diese apostolisch-prophetische Bewegung durchbricht, das wird dermaßen viel an Freisetzung zur Folge haben. Es werden viele neue Initiativen auch entstehen. Es werden traditionelle Gemeinden in neue Kraft hineinkommen. Es werden Menschen, die in sich eine Ahnung haben und eine Sehnsucht nach dem Reich Gottes, aufstehen, total ermutigt, im Wissen, Gott baut auch durch mich sein Reich. Es werden Menschen gefördert, es entstehen neue Netzwerke. Wir leben hier in einer Region, die total privilegiert ist, das nehmen wir manchmal gar nicht mehr wahr. Es hat so viele geniale Werke und Gemeinden im Großraum Thun. Und eine apostolisch-prophetische Bewegung bringt das stärker noch zusammen, als es schon ist. Es wird ein Zusammenspiel geben, wo wir einander auch freisetzen und wo der Leib Jesu in Kraft kommt, in eine Dimension hinein, die wir vielleicht erahnen, aber noch keine Ahnung haben, was das wirklich heißt. Seid ihr noch an Bord? Schon. Gut. Gut, ich habe auch. Genau. Es funktioniert schon. Es sind nur ein paar Stichworte. Mein Herzschlag hat viel damit zu tun, du hast die Frage gestellt, Andreas, wie soll denn Gemeinde aussehen, wenn es um Gottes Reich geht? Das hat dich stark bewegt und mich hat stark bewegt. Was heißt dann eigentlich Mitarbeiterschaft oder Leiterschaft, wenn es um Gottes Reich geht? Und ich habe selber einen stark landeskirchlichen Hintergrund. Ich bin dir sehr dankbar, dass dein Pfarrer positiv weggekommen ist. So, weil ich von Haus aus ja auch reformierter Pfarrer bin. Und da bin ich geprägt, was Mitarbeiterschaft heißt. Man sucht Menschen, die backen für den Missionsgottesdienst. Man sucht Menschen, die Kinderarbeit machen und, und. Und irgendwie hat mich das immer in mir immer Fragezeichen ausgelöst. Was heißt denn Mitarbeiterschaft mit dem Fokus, dass es um den Reich Gottesbau geht? Und dazu möchte ich ein paar Dinge sagen und euch da
mitnehmen. Es hat einzelne Leute, die mich relativ gut kennen. Für euch wird nicht alles ganz neu sein, wäre ja auch seltsam. Ich bin immer noch derselbe nämlich. So, also ich hoffe, original zu sein und zu bleiben. Ich habe das übertitelt mit "Es braucht eine größere Perspektive". Und jetzt will ich schauen, ob diese Perspektive da funktioniert. Du musst klicken. So, oh, das ist gut. Neuschöpfung. Ich blende nur Stichworte ein. In zwei Evangelien, Matthäus und Markus, ist es so, dass das absolut Erste, was Jesus sagt, völlig identisch ist. Und man sagt jeweils, die ersten Worte sind ganz wichtig, wie auch die letzten Worte ganz wichtig sind in einer Begegnung. Und da sagt Jesus, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und wenn wir Schweizer das Wort Buße hören, denken wir an den Zettel unter dem Scheibenwischer, hat aber mit Buße im biblischen Sinn fast gar nichts oder überhaupt nichts zu tun. Überhaupt nichts. Weil das Wort, was dahinter steht im Griechischen, heißt richtet euch neu aus, ist eine Richtungsänderung. Also wenn du bis jetzt darauf ausgerichtet warst, dich mit Mannes- oder Frauenkraft durchs Leben zu managen, richte dich neu auf, im Reich Gottes sind andere Maßstäbe. Es ist eine völlig neue Ausrichtung, eine neue Blickrichtung. Von jetzt an musst du nicht mehr diesen Werten und diesen Prinzipien und diesen Maßstäben hier vertrauen, sondern das dem Reich Gottes. Und das ist die Kernbotschaft des Evangeliums. Das ist das Eigentliche, was Jesus gebracht hat. Richtet euch neu aus, es ist das Evangelium vom Reich, schreibt Matthäus, im Markus heißt es dann vom Reich Gottes. Richtet euch neu aus auf dieses Evangelium. In Matthäus 6,33 ist dann dieses Mahnwort, trachtet zuerst nach dem Lohn, nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Es ist ja dieses Kapitel, wo es um Sorgen geht. Und das ist so, Jesus ist so pragmatisch. Und er sagt, schau, das bringt dich nicht weiter. Richte dich aus, deine einzige Sorge soll das Reich Gottes sein. Zuerst, immer zuerst. Richte dich zuerst aus nach dem Reich Gottes. Ich bin ein bisschen Fan von Matthäus. Es gibt diese Klammer, ich glaube es ist 4,23 und Kapitel 9, irgendwas, wo es heißt, dass er herumzog, das Evangelium vom Reich predigte und alle Krankheiten heilte. Das ist völlig identisch, zweimal genau dieselbe Aussage. Und dazwischen, in dieser Klammer demonstriert er, um was es eigentlich geht. Und da lehrt er zuerst über die Prinzipien des Reiches und dann demonstriert er, was da für eine Kraft drin ist, wenn wir in diesen Prinzipien leben. Und er beginnt seine Lehre mit den, im deutschen Sprachraum sagen wir dem, die Seligpreisungen, selig sind. Diese neun Seligpreisungen oder glücklich sind, eigentlich ist das eine sehr dürftige Übersetzung. Im Griechischen heißt es Makarios, im Hebräischen heißt es Ashre. Und das, wenn man das übersetzen will, heißt es eigentlich, du bist rundum vögeli wohl. Ich kann das nicht auf Schriftdeutsch sagen. So, das ist die totale Erfüllung. Also das ist... Das ist nicht einfach nur ein seliges Abgehobensein oder ein Glück ab der Million, die du im Lotto gewonnen hast, sondern das ist totale Erfüllung. Und jetzt kommt ja der absolute Hammer. Wenn du das hörst, denkst du, dieser Jesus, der war irgendwie etwas von einer anderen Welt. Und das war er tatsächlich. Es steht da zum Beispiel, glücklich sind, die arm sind im Geist. Ihnen gehört das Himmelreich. Was heißt arm im Geist? Das heißt, das sind die Menschen, die erkennen, ich habe von mir aus hier nichts zu bieten. Alles, was ich habe, habe ich empfangen. Ich bin immer nur Empfangender. Aber dann bin ich reich, dann gehört mir das Himmelreich. Und das hat sehr viel mit dem zu tun, was du gebracht hast, mit dieser Demutshaltung. Wenn wir nicht mehr auftreten als diese Wissenden und diese Habenden und diese, die alles im Griff haben, sondern in dieser Haltung, du allein, Jesus, du bist mein Leben, du bist meine Hoffnung, du bist meine Freude, du bist mein Ein und Alles, alles dreht sich nur um dich. Wir haben kein Leben ohne ihn. Glücklich sind die Menschen, in deren Herz das herangewachsen ist. Gewaltig, oder? Und jetzt kommt, ich bringe nur zwei Seligpreisungen. Glücklich sind die Sanftmütigen. Und dann heißt es da, sie werden die Erde besitzen. Wenn man das so liest, könnte man schnell mal denken, du Jesus, jetzt sorry, also. Wenn ich in diese Welt hineinschaue, dann sind diejenigen, die sich durchsetzen können, die andere überfahren, die andere an die Wand stellen, die andere zu Boden reden, das sind doch die Mächtigen. Aber er sagt, nein, die Sanftmütigen, es braucht enorm viel Mut, um sanft zu sein. Menschen an die Wand zu stellen, ist nicht Ausdruck von Stärke. Menschen in ihrer Andersartigkeit zu respektieren, ernst zu nehmen, auch in Sanftheit vielleicht mal was Schräges stehen zu lassen, das braucht Mut. Und nur eine kleine Frage, du verstehst das, versuch mal dein Umfeld so zu scannen. Es gibt garantiert, von dir natürlich ausgenommen, Menschen, die sanftmütig sind. Du bist es sowieso, wollte ich sagen, aber jetzt mal dein Umfeld. Und von Sanftmütigen, das sind nicht Schwächlinge, das sind nicht die, die immer einstecken. Von Sanftmütigen geht doch Leben aus. Kommt euch irgendwer in den Sinn aus eurem Umfeld? Mir kommen Leute in den Sinn, wo ich merke, wow, da kann ich atmen. Da kann ich sein, wer ich bin. Und warum erzähle ich das alles? Weil es in der Bibel steht natürlich und weil es zutiefst mit der Thematik zu tun hat. Wir merken, es geht nicht um irgendein Programm, um irgendeine Lehre, um irgendwelche Bücher, die du gelesen haben musst. Es geht um eine neue Schöpfung. Das sind völlig veränderte Menschen. Wenn diese Menschen, die Sanftmütigen, die Erde besitzen werden, dann wird diese Erde anders aussehen, als sie heute aussieht. Und deine und meine Aufgabe ist, dass durch diese Neuausrichtung auf Gottes Reich in uns ein sanftmütiges Herz heranwächst, dass Gott in dir und mir ein sanftmütiges Herz pflanzen, bauen, kultivieren kann. Und du wirst das Erdreich besitzen, und zwar nicht im Sinne von, das gehört dem Fall mehr, das ist hier nichts zu suchen, sondern im Sinne von kultivieren, im Sinne von Raum schaffen, im Sinne von Menschen zum Blühen bringen. Das ist ja das eigentliche Unternehmertum. Echte Unternehmer bringen etwas zum Blühen. Oder? Das sind Sanftmütige. Da kann was darum herum wachsen. Und dann ist ja unmittelbar anschließend an diese Seligpreisungen stehen diese beiden Verse: Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Das hat mich oft gestresst. So, ich die Vorstellung, jetzt bin ich Salz. Und am Morgen, wenn ich wirklich noch einen Brummschädel habe, zum Haus raus und die Vorstellung, hey Nachbar, ich bin im Fall Licht der Welt. Ich fühle mich überhaupt nicht so, aber Jesus hat es gesagt, dann muss es ja stimmen, oder? So, und man kann das ja unterschiedlich verstehen. Ich empfinde, dass Matthäus hat sehr bewusst das Evangelium aufgebaut. Ich habe das von der Klammer vorhin gesagt, dass diese beiden Verse unmittelbar nach den Seligpreisungen kommen, ist kein Zufall. Diese erneuerten Menschen, das ist Salz und Licht. Das könnt ihr nachvollziehen. Das ist wirklich Würze. Das ist die Pfefferschote. Das verändert. Das gibt dieser Welt und deinem Leben einen Geschmack, Wohlgeruch des Reiches Gottes. Darum tut Buße, richtet euch neu aus, dass dieses Reich euch durchdringen kann, die Maßstäbe dieses Reiches. Und das eigentliche Ziel, ist Christusähnlichkeit. Das eigentliche Ziel ist Christusähnlichkeit. Im Epheser 4, 11 folgende sind ja diese fünf Dienste oder Ämter aufgezählt: Apostel, Propheten, Evangelisten, Lehrer und Hirten, welche Gott in die Gemeinde eingesetzt hat. Und die Frage ist, wozu? Und viele kennen das, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes und. Aber man liest selten bis zum absoluten Höhepunkt in dieser Story. Und da steht nämlich in der Lutherbibel, steht es so: bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes hingelangen, zum vollkommenen Mann. Also ihr Frauen seid alle entlastet, nur die Männer müssen vollkommen sein. Zum vollkommenen Mann, zum Maß des Alters der Fülle Christi. Das ist jetzt eine etwas nicht so flüssige Übersetzung. In der neuen Genfer Übersetzung steht das viel schöner. Dass wir eine Reife erreichen, und jetzt ist wir, also sind die Frauen sicher auch eingeschlossen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Wow, wer von euch ist schon in diesem Reifestadium? So. Wir sind bescheidene Schweizer. Dass die Südafrikaner auch so bescheiden sind, habe ich nicht gewusst. Da würde niemand die Hand hochhalten, oder? Ist doch so. Und es geht jetzt auch nicht darum, dass wir eine reife Prüfung ablegen müssen, aber wenn wir das realisieren, das eigentliche Ziel ist, und das ist nicht etwas, was du dir erarbeiten kannst oder musst, das ist das, was Gott in dir am Tun ist. Und ich kann euch sagen, ihr seid näher dran, als ihr denkt. Wenn du connected bist mit Jesus, er lebt in dir. Sein Geist ist in dir. Und in deinem Leben ist jetzt schon das sichtbar, dieses Vollmaß der Fülle Christi. Das ist nicht eine Frage deines Gefühls, es ist nicht eine Frage deines Wissens, deiner Diplome oder was du heute angestellt hast, es ist die Frage dessen, dass Jesus gegenwärtig ist. Und dass du in dem lebst, Jesus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Näher als du denkst. Und wir sind miteinander unterwegs, um einander immer wieder zu ermutigen, herauszufordern, zu stärken. In dir ist Jesus sichtbar. Wenn wir Abendmahl austeilen bei uns in der Gemeinde, versuche ich immer auf Gott zu hören, muss dann aufpassen, dass es nicht zu lange wird, wenn wir das Brot brechen und verteilen, sage ich jeweils immer was. Und da kommt mir oft, das ist ein Mann Gottes, sag dem das, oder das ist eine Frau Gottes. Und dann breche ich das Brot und sage, du Mann Gottes, der Leib Jesu gebrochen für dich. Dann werde ich manchmal so ganz seltsam angeschaut. Aber es ist so. Es ist so, so sieht Gott dich und mich. Wir sind Männer und Frauen Gottes. Und wir dürfen das einander auch immer wieder zusprechen. Und wenn wir daneben treten und irgendwo wegkommen davon und in eine Negativspirale hinein, dass wir dann nicht sagen, ja, also Andreas, ich hab's ja gewusst, also mit dir kann es einfach nicht gut kommen. Sondern du bist ein Mann Gottes. Gott ist dran in deinem Leben, hier und hier und hier. Und komm, geben wir einander die Hand, stehen wir nochmal rein und nochmal. Und seine Herrlichkeit wird in deinem Leben sichtbarer und noch sichtbarer. Und es wird immer, der Duft wird immer feiner. Es riecht gut um dich. Es ist nicht eine Frage des Parfüms. Es riecht gut. Es ist ein Wohlgeruch des Reiches. Christusähnlichkeit ist das eigentliche Ziel von Nachfolge. Und nicht im Sinn, dass wir das eben als Leistung erreichen müssen, sondern dass wir unterwegs sind im Wissen, es ist jetzt schon und zugleich baut Jesus noch mehr davon in mir auf. Du darfst jeden Tag völlig entspannt aufstehen und noch entspannter ins Bett gehen. Das ist eine so freisetzende Botschaft. Und den Fokus, wenn es um Mitarbeiterschaft, um Leiterschaft geht, müssen wir, dürfen wir genau darauf halten. Also es ist nicht eine Frage, wenn wir von Gemeindeerneuerung reden, ist es nicht zuerst eine Frage der Struktur oder von neuen Gottesdienstformen oder neuer Begrifflichkeit, sondern wie erhält Jesus mehr Gestalt in unserem Zusammensein? Das ist die eigentliche Frage. Wie kommen wir dem noch näher? Wie kommt er uns näher? Wo stehen wir ihm im Weg? Vielleicht müssen wir was canceln, damit er ganz zum Zug kommt. Also es geht nicht primär darum, Leute zu optimieren, Dienste zu optimieren. Es geht darum, dass Jesus in jedem Menschen, mit dem du unterwegs bist, Gestalt gewinnt. Dass er sichtbar ist. Und ich finde, das ist eigentlich, als Gemeindeleiter empfinde ich das, einer der größten Kampfplätze. Dass wir nicht Gefahr laufen, doch wieder das Programm zu optimieren, doch wieder eine möglichst geniale Homepage zu haben und nur noch alles gestylte Flyer zu haben, möglichst mit demselben Logo. So diejenigen, die von Schwarzenburg kommen, kennen das. Aber ihr kennt das alle nicht, bei euch läuft es Gott sei Dank nicht so. Und plötzlich merkst du, jetzt haben wir so viel Zeit in das investiert. Ist das die Hauptsache? Bessere Technik, perfektere Übergänge im Worship, genialere Jugendgottesdienste, einfach noch mit Lichteffekten. Ist Jesus jetzt sichtbarer geworden? Oder ist einfach die Gemeinde als Institution sichtbarer geworden? Es ist eine etwas kritische Frage, ich darf sie stellen, aber vielleicht betrifft sie ja nur mich. Dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst in seiner ganzen Fülle ist. Und das fordert mich heraus, in all den Jahren Gemeindearbeit, in all dem Unterwegssein, immer wieder, ist das, was ich hier jetzt tue, wofür ich meine Zeit, meine Kraft, meine Energie, wozu wir unser Geld investieren, ist es diesem einen Anliegen unterworfen, dass Jesus mehr Gestalt gewinnt. Im Leben jedes Einzelnen, in unserer Gemeinschaft, in unseren Zusammenkünften, dass es einfach um ihn geht. Und eines kann ich dir sagen, dort, wo es ganz um ihn geht, da ist viel Kraft. Da geschehen Dinge einfach so. Da werden Menschen heil. Da werden Menschen ermutigt. Du hast so wunderbare Beispiele gebracht, Andreas. Eines ist mir stark geblieben von diesem Gebetsabend mit Kopfweh hin und Beziehungsknatsch und Prüfungsstress. Und wenn Jesus Gestalt gewinnt, plötzlich ist das völlig irrelevant. Respektive, es hat keinen Einfluss mehr. Es löst sich, weil er ist ja der Erlöser. Habt ihr das schon mal gehört? Jesus erlöst. Gut. Ich höre das manchmal noch ganz gern wieder. Ja. Und ich versuche es noch mit einem anderen Bild auszudrücken. In Johannes 14,9 sagt Jesus, wer mich sieht, sieht den Vater. Sein Anliegen war, dass Menschen den Vater sehen. Und er war so stark mit dem Vater verbunden, jede Faser seines Lebens, all sein Reden, seine Charakterzüge, alles war Ausdruck des Vaters. Du kannst das gar nicht unterscheiden. Es ist Sohn und Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Also er hat nicht einfach über den Vater gelehrt, sondern er war eine Offenbarung des Vaters. Und Paulus schreibt den Korinthern im 2. Korinther 5,20, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Das heißt, was Jesus gelebt hat, leben wir auch. Wir sind Botschaft. Wir repräsentieren Jesus und sein Reich. Das heißt, wer dich sieht, sieht den Vater. Wir sind alle berufen, dass durch unser Leben geistliche Elternschaft sichtbar wird, spürbar wird. Und es geht eigentlich darum, wenn wir von Mitarbeiterschaft reden, dass Menschen in diese Vater-Mutter-Berufung hineinkommen. Und das ist nicht eine Frage vom Kinderdienst oder Liegenschaftsdienst oder Finanzdienst oder wie die Dinger auch alle heißen. Das ist völlig eine andere Dimension. Und jetzt stell dir mal vor, du putzt die WCs und weißt, jetzt werde ich aufgebaut zu einem geistlichen Vater. Es ist so. Versteht ihr, was ich meine? Das ist diese Neuausrichtung auf das Reich. Die Ausrichtung auf die Welt ist, es gibt wichtige und weniger wichtigere Dienste. Es gibt geistliche und weniger geistliche und es gibt auch ungeistliche. Nein, es gibt weniger geistliche Dienste. Diejenigen, die vorne stehen, das sind die ganz Geistlichen. Ich gehöre dazu. So, dieses Denken. Aber das ist nicht Reich Gottes. Wie du die Stühle stellst, ist Ausdruck deiner Geistlichkeit. Du kannst beim Stühle stellen reifen in deiner geistlichen Elternschaft. Beim Dekorieren, beim Putzen. Im Fall nicht nur im Gemeindegebäude, auch zu Hause. Was für eine Freude, dieses WC, wie das aussieht. Ich darf dem jetzt wieder einen neuen Glanz verleihen. So ist, wäre eine Möglichkeit, an sowas ranzugehen, was nicht so ästhetisch aussieht, oder? Mit diesem Fokus leben wir anders. Wir sind anders unterwegs. Jede Herausforderung des Alltags ist eine Chance, dass hier Reich Gottes kultiviert werden kann. Jede. Jede. Und das ist nicht einfach Sonntagmorgen mit dem absolut genialen Worship und der Hammerbotschaft. Das ist Alltag. Und das Mitarbeiterschaft im Reich Gottes heißt, ich bin Botschafter an Christi Stadt, wo ich stehe, wo ich bin, was ich tue. Ich bin ein Wohlgeruch des Reiches. Ich bin ein Vater oder eine Mutter. Das ist, um das geht's. Und da mache ich dann nebenbei noch dieses oder jenes. Und das hilft mir, dass das in mir gefördert werden kann. Und es kann eine Hilfe sein, wenn ich mich ab jemandem ärgere, weil das schleift ja immer etwas an unseren Herzen. Und, und. Und eines ist klar. Das ist mein letzter Punkt für heute Abend. Erneuerte Menschen erneuern die Welt. Und es ist nicht das neue Programm. Erneuerte Menschen. Menschen mit einem Wohlgeruch. Es geht um Neuschöpfung. Dort, wo Neues wächst, wenn Befreiung hineinkommt in dein Leben, in eine Ehe, das verändert deine Familie total. Und. Also das. Dort, wo wir freigesetzt werden, setzen wir automatisch frei. Und dann staunen wir plötzlich, dass es gar nicht einen Vierfarben-Prospekt braucht. Mir hat letzthin jemand, der viele Konferenzen schon organisiert hat, gesagt, das ist seltsam. Es gab Konferenzen, da haben wir nur so Mund-zu-Mund-Werbung und noch mit dem Spritdrucker, Flyer gemacht. Es kamen 1000 Leute. Es war so ein Kairos-Moment, wo du hast gemerkt hast, Gott hat gerufen. Es ist seine Zeit. Und du kannst mit einem riesen Aufwand an Werbung etwas stimmen und es bewegt sich nichts. Es bewegt sich dort was, wo Menschen verändert sind. Und das sind nicht Programme, die dafür verantwortlich sind. Es ist das Wort vom Kreuz. Es ist dieses Wort, das Leben schafft. Im Epheser 2,10 schreibt Paulus, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind. Also wir haben alle noch Chancen, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Es ist, diese Stelle in der Luther-Übersetzung ist auch so übersetzt, dass wir in den vorbereiteten Werken wandeln sollen. Und das Interessante an diesem Vers ist, dass wir Schweizer den anders schreiben würden. Wir würden nämlich nicht beginnen, dass wir Gottes Schöpfung sind, sondern dass wir ganz anständige, treue, zuverlässige, pünktliche, genaue Arbeiter sind und Gott mega dankbar sein kann für uns, aber wir doch trotzdem, weil wir ja gut sind, noch um seinen Segen bitten. Ich bin manchmal etwas zynisch, ich hoffe, ihr erträgt das. So, es heißt, wir sind Gottes Schöpfung. Wow! So schaut er dich an. Du bist Gottes Schöpfung. Durch Jesus fähig gemacht zu guten Werken. Es geht zuerst um die Neuschöpfung, wodurch Jesus uns fähig gemacht hat, das Vorbereitete dann auch zu leben. Und was ist das Vorbereitete? Er hat es vorbereitet. Jesus, er hat es vorbereitet. Und das ist wichtig, dass wir das erkennen. Ich muss ihn erkennen, seine Werke erkennen. Und das ist anders als ich mache mein Ding, segne es bitte. Das ist völlig anders. Das heißt, ich will dich sehen, Jesus. Wo bist du dran? Verstehst du? Und da will ich auch sein, da wo du bist. Da will ich mit anpacken. Und wenn es Stühle stellen ist, dann will ich mit dir Stühle stellen. Und. Ich will dich sehen. Das Vorbereitete beinhaltet, dass wir seine Perspektive erkennen. Es geht um sein Reich. Und ihm geht es um das Heimholen von ganzen Nationen. Habt ihr das schon realisiert? Wenn wir heute Abend hier sind, geht es nicht primär um mein Leben, um meine Familie, um meine Gemeinde. Es geht darum, dass Gott in uns, und das gehört zu dieser apostolisch-prophetischen Reformation, Gott schärft in uns die Sicht für die Nationen. Jesus hat am Schluss des Matthäus-Evangeliums nicht gesagt, bekehre deinen Nachbarn. Er hat das aber auch nicht ausgeschlossen, also dass sie mich nicht missversteht. Aber er hat gesagt, geht in alle Welt und mache zu Jüngern, Panta ta ethne, alle Völker, alle Ethnien, alle Völker. Man kann auch sagen Nationen. Stell dir vor, Gott ruft die Schweiz als Nation. Jesus ist gekommen, damit die Schweiz als Nation heimkommt ans Herz des Vaters, als Nation. Und dann merkst du plötzlich, ich bin Teil von einem Megaplan. Und das ist nicht einfach mein Projekt. Und vielleicht ist es nur etwas Kleines. Diese, was sind das? Chrysanthemen oder was ist das? Verstehst du, es ist wunderschön. Aber das Hinstellen dieser Blumen hier ist Teil des Planes, die Nation Schweiz heimzuholen ans Herz des Vaters. Wem gefällt das? So, den meisten so. Das tut einem doch wohl, überhaupt die ganze Präsentation. Ich finde das hammermäßig, wie ihr das da hingekriegt habt. Das tut doch zutiefst wohl im Herzen. Das ist eine Botschaft. Versteht ihr, wir sind anders miteinander unterwegs, wenn wir einklinken in diese große Vision. Es geht um die Nation. Es geht darum, dass alle auferbaut und ermutigt werden. Und dann kann es sein, dass du scheinbar etwas Kleines machst und plötzlich erschrickst und merkst, wow. Gott baut da etwas ganz Gewaltiges. Es gibt diese Momente, wo wir haben das in der Gemeindeleitung mehrmals erlebt, da denkst du, ja, wir sind so eine kleine Gemeinde auf dem Land, irgendwo, also man findet Schwarzenburg auf der Karte und Google kennt es im Fall auch. Und dann hat Gott uns wie ein Schwerpunktthema gegeben. Haben wir mehrmals erlebt, so irgendein Bibelwort, ein Vers oder ein Bild. Und dann nehmen wir das als Reden von Gott und plötzlich liest du irgendwie das prophetische Bulletin. Und dann ist der Leitartikel genau gleich übertitelt. Dann merkst du, oh, spannend. Oder dann kommt noch, das haben wir mal erlebt, so ein Prophet vom Himalaya. Die hatten dort ein Gebetstreffen und hatten noch eine Vision für die Schweiz und was Gott hier tun will. Und das war deckungsgleich. So, und wir merkst du, wow, Gott, du nimmst uns mit hinein in einen Megaplan. Es ist völlig schnurz, ob du Mega-Church oder Mini-Church oder Church oder weiß ich, wie du sagst. Das ist völlig irrelevant. Du merkst, wir sind Teil, wir sind auf dem Herz Gottes. Und ich kann dir sagen, du bist anders unterwegs. Es ist nicht mehr so entscheidend wie groß, sondern dass du Anteil hast an ihm, der wirklich groß ist. Und du merkst, er hat mich hier hingesetzt, um diesen Blumenstock zu setzen, diesen Mosaikstein, damit das Bild vollkommen wird. Okay. Also es geht nicht primär um Kinderdienst, um Worship. Das ist alles wichtig. Durchaus, alles wichtig. Und es ist wichtig, dass wir Dienstplätze, ich sagte mal so, haben, die Gaben entsprechend sind. Das finde ich alles wichtig. Und dass wir diese Gaben kultivieren und mit denen wuchern und die weiterentwickeln, das ist alles wichtig. Aber eigentlich geht es darum, dass Jesus mehr Gestalt gewinnt in uns und dass die Welt verändert wird und dass er sichtbar wird und dass unsere Nation heimkommt ans Herz des Vaters. Ich finde, es gibt keinen besseren Ort zur Transformation als die Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern, wo wir in einer Ehrlichkeit, Offenheit, Transparenz miteinander unterwegs sind und miteinander ringen, dass Jesus mehr und mehr durchbricht in unserem Leben. Und versteht ihr, ich habe eingangs gesagt, ja, wie sieht dann Mitarbeiterschaft und Leiterschaft aus? Eigentlich ist das die falsche Frage. Eigentlich ist die Frage, wie sieht Nachfolge aus? Und es geht immer um Nachfolge. Es geht immer darum, dass die Jesusähnlichkeit zunimmt. Und da sind wir herausgefordert. Wie leben wir Gemeinschaft? Wie leben wir Familie? Wie sind wir alleine unterwegs? Wie sind wir in der Gemeinde unterwegs? Dass er mehr Gestalt gewinnt. Jesus in der Welt. Die Gemeinde ist Jesus in der Welt. Die Welt hat sonst niemanden. Um den Vater zu erkennen, müssen wir Christus erkennen, hat Watchman Nee mal gesagt. Und um Christus zu erkennen, musst du die Gemeinde kennen. Weil die Gemeinde Jesu ist die Offenbarung Jesu in der Welt. Aber es ist nicht der Vierfarben-Prospekt, es ist nicht die Homepage. Sorry für alle, die da ihr Herzblut reinstecken. Es ist nicht gegen euch. Es ist nicht der perfekte Worship. Es ist die spürbare, sichtbare, alles verändernde Gegenwart Jesu in unserer Mitte. Amen. Amen.